Kabarett und Kleinkunst
auf Lora München 92.4.
Jeden Freitag von 21 Uhr bis 22 Uhr.
Ja, schön, dass Sie dabei sind bei der Sendung und willkommen am Mikrofon für Sie bis 22 Uhr mit Kabarett und Kleinkunst Dieter Settele.
Maria.
Sie sind bei Lora auf der 92.4. Mit Riesenschritten zum nächsten Kabarettisten. So kennt man ihn als Kabarettist, als Schauspieler, als Autor, auch als Regisseur. Mit seinem Film Wilde Maus hat er eine recht makabere Arbeit abgeliefert, unser Josef Hader. Über den Film selbst möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht viel sprechen, aber mir ist bei der Rolle seiner Hauptprotagonistin der Gedanke gekommen, dass seine frühere Lesung über die heilige Eizelle von Wödenswil ihn dazu animiert hat. Ja, und das spiele ich Ihnen jetzt vor. Die heilige Eizelle von Wödenswil. Mit Josef Hader.
Die heilige Eizelle von Wödenswil. Es mag für viele Ohren wunderlich klingen, aber auch unter den Ungeborenen, deren Schutz sich die Kirche schon seit jeher zum Steckenpferd gemacht hat, hat es Heilige gegeben, deren Heiligkeit als absolut vollwertig anzusehen ist. Wir Geborenen pflegen selbst dann, wenn wir es als prinzipiell gleichberechtigt anerkennen, was beileibe nicht alle von uns tun, das ungeborene Leben nicht so recht ernst zu nehmen, seine Lebensumstände, sein Verhalten, seine Beweggründe sind uns völlig fremd. Obwohl wir alle selbst einmal dieser Gattung angehört haben, können sich die meisten von uns ein Leben als Gast in einem anderen Körper nicht mehr so recht vorstellen. Man kann es jedoch nicht oft genug wiederholen. Ungeborene sind vollwertige Menschen. Sie haben eine Seele, einen Stoffwechsel und das ist ausschlaggebend, sie sind mit uns genetisch völlig identisch. Natürlich haben sie ein anders geartetes Erscheinungsbild, vor allem in den ersten Wochen nach der Befruchtung, aber sie sind deswegen auch nicht blöder als wir. Die Geborenen, die sich immer nur für ihre eigene Daseinsform interessieren, sind über die grundsätzlichen biologischen Tatsachen vom Moment des Eisprungs an in der Regel gut informiert. Was jedoch das Dasein einer Eizelle in der Zeit davor angeht, von ihrer Entstehung an, über das Leben in den Ovarien bis hin zur eigentlichen Motivation des Eisprungs, darüber herrscht krasseste Unkenntnis. Die meisten von uns wissen gar nicht, dass eine Eizelle zusammen mit Millionen von anderen bereits im weiblichen Embryo entsteht. Eine schwangere Frau gleicht im Grund einer dieser russischen Holzpuppen, in denen, ineinander geschachtelt, bereits die beiden nächsten Generationen ein paralleles Leben führen. Doch emotionalen Kontakt gibt es nur zwischen den beiden ersten Puppen, die in ihrer fertilitätsfixierten Verblendung eine Eizelle erst dann für voll nehmen, wenn sie befruchtet ist. Dabei könnte das Leben in den Ovarien Stoff für mehrere Generationen von Romanschriftstellern liefern, weil die Ausbildung von Eizellen nicht nur ein von Regeln bestimmtes, hormonell streng kontrolliertes Heranreifen darstellt, sondern auch mit einem mörderischen Aussiebeprozess einhergeht. Denn von 8 Millionen Primordialfollikeln erreichen nur 300 bis 500 die allgemeine Eisprungreife. Die Zahl der Eizellen eines Ovariums, die tatsächlich befruchtet und ausgetragen werden, liegt dann, je nach Region und geschichtlicher Epoche, zwischen 0 und 10. Die Schicksale, die enttäuschten Hoffnungen, die Intrigen, aber auch die Verbrechen der Eizellen in der bis zu einem halben Jahrhundert dauernden Geschichte eines jeden Ovariums wurden von den Geborenen bisher nicht wahrgenommen, geschweige denn literarisch verarbeitet. Die meisten Frauen ahnen gar nicht, dass in ihren Eierstöcken vielleicht gerade ein mörderischer Überlebenskampf tobt, während sie eben dabei sind, sich einen schönen Abend zu machen. Die Wirtin der heiligen Eizelle von Wädenswil war eine gewisse Regula T., die sich protestantisch erzogen in einen streng katholischen Vorarlberger Lehrer verliebte und daraufhin in eine haltlose Schwärmerei verfiel, die sich auch auf ihr religiöses Empfinden erstreckte. Ihr Leben war schon immer von Flatterhaftigkeit und Extremismus geprägt gewesen. Sie war über die Schulschwänzerei und das Sektenwesen sogar bis zum Drogenkonsum gelangt und auch der Katholizismus ist in ihrem Leben nur eine Phase geblieben. Ein Jahr nach der Heiligsprechung gab sie ihren Lehrer und ihren Glauben zugunsten eines gewissen Chrigi auf, mit dem sie nun plötzlich dem Börsenfieber verfallen, einen Großteil ihres elterlichen Erbes bei Aktienspekulationen verlor. Übrigens an mehreren Stellen ihres Körpers tätowiert, trug sie unter anderem eine Stahlperle auf der durchbohrten Zunge, was ihrer Speichelflüssigkeit einen metallischen Geschmack gab. Doch das Leben der Regula T. soll uns nicht weiter interessieren. Wichtig für uns ist lediglich, dass sie mit dem Lehrer unehelichen Verkehr hatte und diesen im nahegelegenen Kloster einsiedeln beichtete. Ihr religiöser Übereifer entfachte bei ihrem Beichtvater jenes Feuer, das ihn dazu brachte, zunächst die Mitbrüder, dann den Bischof und schließlich die Kongregation davon zu überzeugen, dass die Eizelle der Regula T. tatsächlich heilig war. Die heilige Eizelle von Wädenswil erblickte das fahle Licht der präpränatalen Welt 3 Wochen nach der Zeugung der Regula T. und lange Zeit unterschied sie sich kaum von den Millionen anderen Oogonien, wie die Vorläuferzellen im Embryo manchmal scherzhaft genannt werden. Sie durfte sich 2-3 Mal teilen und schließlich wurde sie als Primordialfollikel im rechten Eierstock aufgenommen. Bereits in der ersten Klasse werden die Eizellen dort einer äußerst strengen Auslese unterworfen und wer in den humanistischen Fächern nur mittelmäßige Leistungen vorzuweisen hat, ist gnadenlos zum Absterben verdammt. So musste die heilige Eizelle eine Vielzahl von Freundinnen eingehen sehen und der Konkurrenzkampf hörte erst auf, als sie die 4. Klasse erreicht hatte, die Ausbildungsstufe, die vielleicht der Sekundarstufe 2 vergleichbar ist. Dort befasst sich eine relativ konstante Anzahl von Eizellen zunächst intensiv mit Hormonstimulation und wird dann im obligatorischen Praktikum mit der Östrogenproduktion vertraut gemacht. Nach der 8. Klasse wird die Ausbildung mit der allgemeinen Zellenreife abgeschlossen. In dieser Phase setzen sich jedoch viele Zellen heimlich mit der Möglichkeit des Eisprungs auseinander. Wissend, dass er für die meisten Eizellen den Tod bedeutet, springt im Schnitt alle 8 Wochen eine Zelle aus ihrem schützenden Follikel und verschwindet in der geheimnisvollen schwarzen Röhre, die an das Ovarium grenzt. Dann geht immer ein Ruck durch das Ovarium und man flüstert sich von Zelle zu Zelle die Nachricht zu, dass wieder eine gesprungen sei. Und es sind oft die Größten und die Besten, die springen. Die heilige Eizelle von Wädenswil hatte sich nie so recht vorstellen können, dass sie eines Tages einen Zustand erreichen würde, in dem auch sie springen würde. Denn das Leben in den Ovarien unterliegt zwar streng den Regeln, aber es ist dort angenehm warm und da ihre Östradiolproduktion in einem guten Bereich lag, hatte sie keine Schwierigkeiten zu erwarten. Doch mit zunehmendem Alter quälte die Heilige die Einsicht, dass dieses Leben im Grunde ohne Zukunft war. Die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines Eierstocks sind in der Tat sehr begrenzt und ähnlich wie in einem Kloster oder auch wie in der ehemaligen DDR herrschen dort Enge, Stagnation und Eintönigkeit. Die Heilige beschloss, diesen Zustand zu ändern. Irgendetwas musste doch zu bewegen sein. Sie entwickelte Pläne für ein Anschwellen der Eierstöcke, entwarf eine Wucherung bis weit in die Bauchhöhle hinein, doch ihre Bemühungen stießen bei der Keimzellenmehrheit auf Desinteresse, wenn nicht Ablehnung. In ihrem Wunsch nach Veränderung und Ausdehnung beschloss die Heilige, mit gutem Beispiel voranzugehen und von sich aus ihre Östradiolproduktion zu erhöhen. Sie begann zu wachsen, was ihr hervorragend gelang, denn sie verzichtete auf das überkommene hormonstimulierte Verfahren und ging zu eigener Östrogenproduktion über. Innerhalb kurzer Zeit wurde sie so zur größten Zelle im Ovar. Sie produzierte mehr Östradiol als alle anderen zusammen, die sich nun völlig auf sie verließen und sich willenlos dem Androgenrausch hingaben. Sie prangerte diesen Zustand auf der Vollversammlung anlässlich des Beginns des 126. Zyklus an und wurde ausgepfiffen. Daraufhin beantragte sie Zellteilung, die ihr nicht gewährt wurde. Im Gegenteil, ihre Überproduktion wurde als Strebertum, als ungesunder Individualismus kritisiert und man beschuldigte sie, Abkapselung zu betreiben. Man verlangte von ihr sogar, sich zurückzubilden. Das ganze System des Ovariums schien nur darauf ausgelegt zu sein, ein Ausweiten der Eierstöcke zu verhindern. Und als ihr schließlich Kanzerogenität vorgeworfen wurde, sah sie keinen anderen Ausweg mehr als den Eisprung. Nur Fallschirmspringer können nachvollziehen, was in einem vorgeht, wenn man stundenlang vor geöffneter Luke in ein dunkles, nächtliches Loch starren muss und jeden Moment das Kommando zum Sprung kommen kann. Ein Sprung auf ein völlig unbekanntes Terrain, ein Erstsprung zudem, ohne Anleitung und schlimmer noch, ein Sprung ohne Fallschirm. Die Überlebenschancen einer Eizelle sind nicht viel größer als die bei einem ungesicherten Sturz aus dem Flugzeug. Der Moment vor dem Tod, wenn in Sekunden das ganze Leben an einem vorüberzieht, ist für viele Existenzen das Aufregendste, was sie in ihrem Dasein je erlebt haben. Wer jemals einem Schwein ins Auge gesehen hat, wenn es gewahr wird, dass gerade ein Bolzenschussapparat in sein Gehirn eingedrungen ist, wird diesen Blick nie vergessen können. Er ist Schreck und Erleuchtung zugleich, höchste Lust und blankes Entsetzen. Die Zeit verflüssigt sich und wird zum Festkörper, Trittbrett für eine sekundenlange Ewigkeit. Die heilige Eizelle starrte fast 2 Tage lang in dieses Loch und ihr bisheriges Leben muss wohl einige hunderte Male an ihr vorübergezogen sein, bis die Lust dem reinen Schmerz wich. Wie ein Geschlechtsorgan, das den Höhepunkt der Lust bereits überschritten hat und das weiter so gereizt wird, als gelte es auf Teufel komm raus eine Klimax zu erreichen, zuckte die heilige Eizelle nun bei jeder neuen Revue-Passage zusammen. Es wurde unerträglich. Immer heftiger peitschten die Rückblicke auf sie ein. Kaum war sie in der Gegenwart angelangt, schon startete eine neue Retrospektive. Ekel packte sie nun, Ekel vor dem Muff der Ovarien, dem höhepunktlosen sich treiben lassen zwischen Kapsel- und Bindegewebszellen, zwischen Follikeln aller Klassen und deren Leichen, Ekel vor den schleimigen Keimzellen, von denen sie doch selber eine war. Der wirkliche Tod war besser als jede weitere Sekunde dieses scheintoten Lebens. Sie hielt es nicht mehr aus, sie drängte an den äußeren Rand der Röhre, und als ein neuer Rückblick anzusetzen drohte, sprang sie. Sie wusste nicht, dass alle Zellen aus Lebensüberdruss springen und dass denen, die ins Leben springen, nur der Selbstmord missraten ist. Der existenzielle Kick vor dem Eisprung ist mit dem Fallschirmsprung durchaus vergleichbar, wenn auch viel stärker. Doch die Gleitphase durch den Eileiter empfindet die Eizelle ganz anders. Sie gleicht vielmehr der Talfahrt mit einer Zahnradbahn, die sich langsam die halsbrecherische Steigung hinabarbeitet, stetig stetig ratternd, immer getreu den Schienen entlang, der einzigen vorhersehbaren Größe im wilden Kräftespiel des Berges, Meter für Meter. Millimeter für Millimeter glitt die heilige Eizelle nun hinab und die quälenden biografischen Fantasien hatten mit einem Schlag aufgehört. Schnell hatte sie ihr Ovarium aus den Augen verloren und aufmerksam verfolgte sie nun den Weg, der sie in eine neue Welt führen sollte. Warme, unbekannte Sekrete strömten an ihr vorbei, hin und wieder schrappte sie mit ihrer Oberfläche gegen die Tubenwand. »Hallo«, rief die Heilige in den Eileiter hinunter, doch niemand antwortete. Außerhalb der Gebärmutter war es Sonntagnachmittag und Regula T. war mit ihrem Lehrer von einem Ausflug auf die Rigi zurückgekehrt. Die Rigi ist ein nicht sehr hoher Berg in der Innerschweiz, der jedoch hartnäckig darauf besteht, in weiblicher Form angeredet zu werden. Ihn den Transvestiten unter den Bergen zu nennen, wäre zu viel gesagt, da sie genauso aussieht wie alle anderen Berge, aber es ist ihr trotz der dort herrschenden Provinzialität gelungen, ihre Geschlechtsumwandlung allgemein durchzusetzen und sie wird heute genauso gern besucht wie ein männlicher Berg. Regula T. hatte ihrem Lehrer eine Flasche des dort hergestellten Obstbrandes geschenkt und darauf bestanden, sie am Ufer des Vierwaldstätter Sees zu degustieren, wie sie sich ausdrückte. Und so saßen beide auf einer Parkbank am Ufer des unerträglich blauen Wassers bei wolkenlosem Himmel. Die Bergwelt strahlte in dem immer langwelliger werdenden Licht der sich neigenden Sonne. Beide im Glück, katholisch zu sein und Schnaps zu haben. Dem Lehrer wurde übel. Sein Empfinden war an dem Punkt angelangt, wo der Reiz von zu viel Schönheit in Kitsch umschlägt und die Degustation kam ihm gerade recht, sein vom Glücksgefühl wundgescheuertes Gehirn zu betäuben. Der dortige Obstler ist jedoch so gut, dass es nur selten gelingt, nach einem Glas aufzuhören. Und da mit jedem Glas die Hemmschwelle sinkt, kam es zu verminderten Zurechnungsfähigkeiten und vorehelichem Geschlechtsverkehr am Seeufer. Mittlerweile war die heilige Eizelle ungefähr in der Mitte des Eileiters angelangt und konnte bis hinunter auf die Gebärmutter sehen, die sich wie ein riesiger unterirdischer Hohlraum vor ihr ausdehnte. Mächtige Schleimhäute umschlossen einen bis ins Unendliche reichenden See aus Vaginalflüssigkeit und ab und zu schimmerte rötliches Licht durch die Bauchdecke, die sich über ihnen wölbte. Wie ein Geschlechtsakt auf eine kleine Eizelle wirkt, ist nur schwer nachzuvollziehen. Ein Geborener wird Erfahrungen mit für seine Proportionen ähnlich gigantischen, beweglichen Massen nur in der Weltraumfahrt machen können. Auf irdische Maßstäbe übertragen, müsste man sich vielleicht vorstellen, Österreich würde seine Vorarlberger Berge mitsamt Tirol zwischen den Graubündener und den Appenzeller Alpen hindurch bis ins Berner Oberland schieben und die Berge würden dabei Unmengen von Schmelzwasser mit sich führend elastisch aneinander vorbeigleiten. Der Vierwaldstätter See würde sich zu einem riesigen Schweizer Binnenmeer ausweiten, in das zu guter Letzt Millionen von österreichischen Touristen strömten, laut lärmend, in Gruppen auftretend und ausschließlich davon redend, bei der einzig verbliebenen Schweizerin zum Schuss kommen zu wollen. Von der Mittelstation der Rigibahn aus beobachtete sie, wie die Österreicher alle umliegenden Berge erstürmten, zu Fuß, per Seilbahn, per Gleitschirm. Auch die Rigibahn wurde in Bewegung gesetzt und mit einer singenden, leicht fluoreszierenden Gruppe von steiermärkischen Skilehrern an Bord näherte sich der Wagen der Mittelstation. Was würde nun passieren, überlegte die Eizelle, die von Zellkernverschmelzung nur eine vage Vorstellung hatte. Würden die Skilehrer über sie herfallen? Würden sie um sie kämpfen? Oder hätte sie womöglich ein Mitspracherecht bei der Auswahl ihres Österreichers? In den Ovarien hatte man sie darauf nicht vorbereitet und das Wort Österreich war im Geographieunterricht schon erst gar nicht erwähnt worden. Nur hinter vorgehaltener Hand hatten einige Zellen kichernd von der Existenz eines solchen Landes gemunkelt. In den veralteten Atlanten, die im Ovarium benutzt wurden, grenzte Deutschland direkt an Italien und Ungarn. Und jetzt sollte es sie doch geben, diese sagenhaften Österreicher, und sie waren deutlich zu hören, wie sie über den Waggon diskutierten, der plötzlich aus unerklärlichen Gründen stehen geblieben war. Offenbar waren die meisten ausgestiegen, um zu Fuß weiterzugehen. Und als der Wagen sich auf einmal wieder in Bewegung setzte, rannten sie laut fluchend hinterher, um doch noch aufzuspringen. Aber bald mussten sie einsehen, dass sie ihn nicht mehr einholen konnten und machten enttäuscht kehrt. Nur drei Spermien waren im Wagen, als er an der Mittelstation ankam. Sie waren nicht ausgestiegen, als er Halt gemacht hatte. Eines, weil es zu ängstlich, das zweite, weil es eingeschlafen und Poidl, weil er zu träge war. Er hätte wegen seiner Leibesfülle bei einem Fußmarsch sowieso keine Chance gegen die Skilehrer gehabt, war sitzen geblieben und redete nun beruhigend auf das ängstliche Spermium ein, das nun völlig in Panik zu geraten drohte.
»Wir sind sowieso verloren«, sagte Poidl schwer atmend. »Die anderen sind eh schneller wie mir. In 2-3 Tagen sind wir hin. Jetzt schauen wir uns wenigstens die Aussicht an.«
Der Wagen fuhr ruckelnd in die Mittelstation ein. Das dritte Spermium schlief fest und so stiegen Poidl und das Nervöse aus auf der Suche nach einer Stelle mit Panoramablick auf die Gebärmutter. Umso größer war jetzt die Überraschung, als plötzlich die von allen gesuchte Schweizerin im Hochzeitsgewand vor ihnen stand und sie mit großen Augen anstarrte. Poidl schluckte. Jetzt hieß es handeln. Er durfte keine Sekunde verlieren. Sie waren zwar nur noch zu zweit, aber er wusste, dass, Freundschaft hin oder her, nur einer gewinnen konnte. Und mit einer Entschlossenheit, wie noch nie in seinem Leben, stieß er im breitesten Wienerisch hervor.
»Möchtst meine Frau werden?«
Erschrocken sahen sich die beiden Spermien an. Beide hatten gleichzeitig denselben Heiratsantrag gemacht. Die heilige Eizelle musste grinsen. Das waren sie also, ihre Helden. Einer zu dick, einer nicht bei Trost und der dritte kam gerade aus dem Wagen gekrochen.
»Möchtest meine Frau werden?«
Von »Survival of the Fittest« konnte hier wirklich keine Rede sein. Das müde Spermium machte ein paar matte Geißelschläge. Es sah zwar ganz gut aus, würde aber vermutlich Stunden brauchen, bis es aus dem Wagen gekrochen war.
»Ich«, stammelte es, »wüde.«
Die Entscheidung der Heiligen war gefallen.
»Wie heißt du?«, fragte sie Poidl.
»Poidl«,
sagte Poidl.
»Puidl«, sagte die Eizelle.
»Komm!« Und ehe die anderen begriffen hatten, dass sie aus dem Rennen waren, hatten sich Poidl und die Heilige vereinigt. Was bei der Vereinigung eines Spermiums und einer Eizelle vor sich geht, ist für Geborene schon wieder schwer vermittelbar. Einige von uns kennen zwar die kurzen Momente, wenn während unserer sexuellen Vereinigungen der Mensch seine Individualität verliert und aus sich heraustritt, um mit dem Gegenüber, wie es in der Bibel heißt, ein Fleisch zu werden. Man stelle sich diese Ekstase nun als einen länger andauernden Zustand vor und man wird begreifen, woher die uns aus der Psychologie bekannte Sehnsucht nach der Rückkehr in den Mutterleib kommt. Poidl und die Heilige wurden ein Fleisch und nahmen die Tragödie nicht mehr wahr, die um sie her geschah. Wie die Millionen von Österreichern langsam ermatteten, erschlafften und schließlich eingingen, auf ihren unter sportlichen Höchstleistungen erklommenen Berggipfeln, in ihren Gleitschirmen hängend, wie sie sich bis zum letzten Geißelschlag an ihre Surfbretter und Snowboards klammernd, verzweifelt Mittel suchten, die begehrte Schweizerin noch zu finden, die doch schon lange vergeben war, an Poidl, den unsportlichsten unter ihnen. Poidl und die Zelle schwebten in ihrem Honeymoon einen nicht enden wollenden Tag lang und als sie sich genügend durchgemengt hatten, machten sie sich an die erste Zellteilung. Nicht zum ersten Mal in dieser Geschichte sieht sich der Erzähler vor die Schwierigkeit gestellt, aussagekräftige Bilder finden zu müssen, die dem Leser wenigstens eine Ahnung von dem vermitteln, was eine Eizelle in ihrer mikroskopisch kleinen Welt bewegt. Das Schicksal von Regula T. und ihrem Lehrer, die üblichen Gewissensbisse nach dem Verkehr, die Beichte desselben im Kloster Einsiedeln, die Unruhe beim Ausbleiben der Regelblutung, die Panik beim Schwangerschaftstest und so weiter und so fort, bedarf keiner erklärenden Worte. Und auch die Vereinigung von Spermium und Eizelle ist, was die Selbstvergessenheit betrifft, durch den Vergleich mit unseren Sexualakten einigermaßen gut beschrieben. Aber für die Zeit nach der Vereinigung bedarf es ganz neuer und kühner erzählerischer Kniffe. Während sich Geborene nämlich nach der Vereinigung über kurz oder lang voneinander lösen, zur Seite rollen, rauchen oder einschlafen, distanzieren sich die beiden Keimzellen keineswegs. Sie rollen sozusagen ineinander und werden zu einer neuen Identität. Geborenen Liebenden ist dieses Verschmelzen aufgrund ihrer körperlichen Konstitution bisher noch nicht möglich. Doch irgendwann wird die Gehirnchirurgie in der Lage sein, zwei Gehirnhälften zu einem Denkorgan zu verknüpfen. Die dann entstehenden Persönlichkeiten werden jedoch eine Menge von unbekannten Problemen aufwerfen, sei es medizinischer, psychologischer oder juristischer Art. Wie will man dann vorgehen, wenn eine Gehirnhälfte vorbestraft ist und eine nicht? Dieselbe Frage stellt sich bei der Minderjährigkeit nur einer Gehirnhälfte oder für Verbrechen, die vor der Operation liegen. Muss eine Gehirnhälfte dann ins Gefängnis für Verbrechen, die unter der Regie der anderen begangen wurden? Wie sieht das Kräftespiel in einem solchen Gehirn aus? Was ist, wenn eine Gehirnhälfte von der anderen gezwungen wird, eine frevelhafte Tat zu begehen? Uns scheinen das die Fragen einer in weiter Entfernung liegenden Zukunft zu sein. Doch solche Problemstellungen musste die Kongregation bei dieser außergewöhnlichen Heiligsprechung durchaus erörtern. Das Problem war Poidl. Eigentlich hatte die heilige Eizelle in die Gebärmutter absteigen wollen. Sie hätte gerne eine Bootsfahrt auf dem Vierwaldstätter See unternommen, um sich dann an irgendeiner idyllischen Stelle niederzulassen und sich dort zu teilen. Doch der Poidlsche Chromosomensatz hatte den See bereits bei der Hinfahrt besichtigt und für unspektakulär befunden. In seinem tragischen Hang zur Trägheit sah er keinen Grund, diese Bootsfahrt noch einmal zu unternehmen, und so stimmte die Heilige unglücklicherweise zu, als Poidl vorschlug, sich auf der Mittelstation gemütlich einzunisten. Die Blutgefäße dort waren zwar nicht sehr zahlreich, aber die Aussicht war einfach fantastisch. Nun wusste die Eizelle zwar, dass das Siedeln in höheren Regionen nicht gestattet war, aber der Poidlsche Chromosomensatz schob den Gang zur Genehmigungsbehörde immer wieder hinaus. Er rechnete im Grunde damit, dass man, wenn er erst einmal Fakten geschaffen und sich mit seinem Zellenkomplex fest auf der Mittelstation etabliert habe, von einem Unternehmen mit unbestreitbarem Wachstumspotenzial keinen Abbruch verlangen würde. Zunächst ließ sich alles wunderbar an. Der Poidlsche Anteil verstand es, die Versorgung mit Blut herzustellen, und nach einigen Tagen hatte sich die Einzelzelle zu einer kleinen Agglomeration entwickelt, die schon die Form einer Kaulquappe anzunehmen begann. Doch dann musste die Heilige feststellen, dass ihrem Ausdehnungsdrang enge Grenzen gesetzt waren. Die Rigibahn war eigentlich nur für den Personentransport vorgesehen und die Blutgefäße waren für die Versorgung einer größeren Zellstruktur einfach nicht ausgelegt. Als schließlich die schnell wachsenden Strukturen auf die Nervenenden drückten, wurde der Arzt von Regula T. auf das illegale Bauvorhaben aufmerksam und diagnostizierte eine Rigibahn-Schwangerschaft. Das Ende bahnte sich an, als man, um im Bild zu bleiben, ganz Süddeutschland mit Kohlendioxid anfüllte. Der Poidlsche Erbanteil versuchte, sich mit dem Gedanken an die Neutralität der Schweiz in Sicherheit zu wiegen, aber als vom Bodensee aus riesige Operationskanäle durch den Thurgau und das Zürcher Land gestochen wurden, wusste auch er, dass der Bau ohne Baugenehmigung ein schwerwiegender Fehler gewesen war. Beide Erbanteile warteten ruhig und gefasst im vollen Bewusstsein dessen, was kommen würde, und als sie das Operationslicht über den Bergen aufgehen sahen, wussten sie, dass der Moment gekommen war, den sie gefürchtet hatten. Man ging taktisch vor, überschwemmte die Rigi zunächst mit Adrenalin, doch dann führte man eine kantonsgroße silberne Zange an den Berg, packte die Agglomeration und hob sie hoch mitsamt der Rigibahn, um sie von der Grasnarbe zu lösen. Die Heilige betete und klammerte sich vergeblich an die Rigi, den Berg, der ihr in den letzten Tagen so sehr ans Herz gewachsen war und von dem sie nun losgetrennt werden sollte. Die Zange war stärker. Und als sie abgelöst auf den Matten lag, kam eine weitere Zange auf die Heilige zu, griff nach ihr und zog sie mit einer unglaublichen Geschwindigkeit fort. Sie spürte keinen Schmerz, als sie durch die Operationskanäle gezogen wurde. Irgendwann sah sie ein weißes Licht auf sie zurasen. Das Ende des Tunnels. Strahlendes Licht umgab sie, um sie herum die Unendlichkeit des Raums. Sie schwebte, geführt mit einem festen Griff, aller Sorgen ledig, und brauchte nichts weiter zu tun, als zu sein. Es war das Schönste, was einer Eizelle widerfahren konnte. Und dann durfte sie Gott sehen. Die wenigen Auserwählten, die Gott sehen durften, können ihr Leben nicht in Worte fassen und werden häufig daran irr. Die Sprache hat sich am innerweltlich Seienden geformt und kann keine überirdischen Erfahrungen vermitteln. Damit muss man sich abfinden. Wenn man dennoch versucht, über seine Gotteserfahrungen zu sprechen, kommen Aussagen heraus wie »Gott ist grün«. Nachdem Regula T. die Operation wunderbarerweise überlebt hatte, geriet sie dank des reibungslosen Zusammenwirkens von Dankbarkeit und schlechtem Gewissen in einen Zustand religiöser Verzückung und bekniete ihren Beichtvater mehrmals täglich, sich für die Heiligsprechung der Zelle einzusetzen. Schließlich erreichte sie das Einsiedeln, das Formalinpräparat erwarb und in ein kostbares Reliquiar einarbeiten ließ. Das wundertätige Wirken der heiligen Eizelle stellte sich aber erst heraus, als mehrere junge Frauen beobachteten, dass ein an die Heilige gerichtetes Gebet bei ihnen zu einer spontanen Regelblutung führte. Eine Wallfahrt nach Klostereinsiedeln stellt deshalb heute für katholische Frauen eine legale Möglichkeit zur Abtreibung dar. Leider kann die Wallfahrt nicht als hundertprozentig sichere Methode betrachtet werden, da bei einem versehentlichen Anrufen des Peudelschen Chromosomensatzes, der sich ebenfalls im Reliquiar befindet, aber nicht heilig gesprochen wurde, das gewünschte Ergebnis ausbleibt. Der Festtag der heiligen Eizelle ist der 27. September.
Das war eben der Josef Hader mit einer schönen Geschichte, die allerdings Thomas Pigor geschrieben hat.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Ja. Die, die sich zugeschaltet haben, werden von mir begrüßt. Die anderen freue ich mich, dass sie noch dabei geblieben sind und hoffentlich noch bis ganz zum Schluss bis 24 Uhr dabei bleiben. Aber zuerst mal bis 22 Uhr mit Kabarett und Kleinkunst. Heute am Mikrofon für Sie Dieter Setterle. Nun, die letzte Geschichte, die Sie gehört haben, war von Thomas Pigor geschrieben. Thomas Pigor ist in Alzey geboren, in einer Stadt, die bereits im Nibelungenlied erwähnt wird. Er ist Liedermacher, Komponist und natürlich auch Kabarettist. Wir hören von ihm eine weitere Geschichte, allerdings selbst von ihm gelesen, die heilige Gailana aus seinem Zyklus »Wie man am schnellsten in den Himmel kommt«.
Die heilige Gailana. Man kann über das weibliche Geschlecht sagen, was man will. Aber eines wird auch der schärfste Kritiker dieser Spezies zugeben müssen. Sie hat wunderbare Heilige hervorgebracht, die in ihrem Lebenswandel und ihren Todesqualen ihren männlichen Märtyrerkollegen in nichts nachstehen. Eine davon ist die heilige Gailana. Zu den Zeiten, als der liebe Gott noch über die Erde wandelte, lebte in einer unterfränkischen Großstadt eine Frau, die auf dem nach Kardinal Faulhaber benannten Parkplatz gegenüber dem Stadttheater, also an der Ecke Spiegel und Theaterstraße, einen Imbiss betrieb. Sie war blond, wie das in diesem aufreibenden Beruf häufig der Fall ist, und infolge ihres Übergewichts war ihre Haut schlecht durchblutet, was nicht ganz der vollen Wahrheit entspricht, denn einige Stellen ihres weißen Frauenkörpers waren sehr wohl durchblutet, und zwar mehr als der heiligen Gailana lieb war. Diese Stellen offenbarten sich als rote Flecken auf ihrer Haut, keins Male eines niedrigen Blutdrucks, und Gailana schämte sich deswegen, aber das nur nebenbei. Die Heilige kam aus einem der umliegenden Weindörfer, wo ihr Vater während des Dritten Reiches ein einfacher, aber nach eigenen Aussagen völlig unbescholtener Bürgermeister gewesen war. In der Nachkriegszeit hatte er durch das Trinken angefangen und somit seinen Kindern eine denkbar schlechte Kindheit offeriert. Gailana war froh, als sie durch Vermittlung ihres Cousins, eines mittelmäßig begabten Metzgermeisters, einen Kredit zugebilligt bekam, der es ihr ermöglichte, in die Stadt überzusiedeln, wo sie fleißig und sauber, ohne je einen Tropfen Alkohol anzurühren, einen mustergültigen Imbiss führte, der, wenn ihr Cousin besseres Rohmaterial geliefert hätte, ein Klassiker unter den Imbissbuden hätte werden können. Bei Gott, hatte sie sich damals, als der Kredit auf der Kippe stand, geschworen, immer auf Qualität zu achten, und Gailana war jemand, der diese Art von Schwören ernst nahm. Bei brütender Hitze, in eisiger Kälte, im Sturm wie bei Invasionswetterlage, wenn der Luftaustausch mit den umliegenden Dörfern praktisch nicht mehr stattfindet, wenn die Stadt unter einer Dunstglocke Ozonwerte erreicht, die Fachleute wie Laien erblassen lassen, die heilige Gailana stand von morgens früh bis spät in die Nacht in ihrem Imbissstand und versorgte die Bevölkerung mit Nahrung, bis eines Tages der liebe Gott vor ihrem Imbiss stand. Der liebe Gott hatte wieder einmal die Form eines Penners angenommen und sich zum Schein mit einer 2-Liter-Flasche Valpolicella angesoffen. Nach 24 Stunden ziellosen Herumtreibens in der Mainmetropole tat er nun so, als hätte er Hunger, aber kein Geld. Er hätte sich natürlich jederzeit so viel Geld erschaffen können, wie er gewollt hätte, aber er war ja nicht zum Vergnügen auf die Erde gekommen, sondern um Gailana zu prüfen, denn seines Wissens gab es noch keine Heilige dieses seltenen Namens, der nur in vorchristlicher germanischer Zeit und während eines kurzen Zeitraums im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts modern gewesen war. Der liebe Gott hatte sich auch absichtlich keine Behinderung oder gar eine andere Hautfarbe zugelegt, denn diese Eigenschaften erregen bei sensiblen Menschen allzu leicht ein oberflächliches Mitleidsgefühl, besonders in Deutschland, wo die Menschen chronisch, aber zu Recht, ein schlechtes Gewissen haben. Der liebe Gott hatte die Form eines kräftig gebauten, aber äußerst heruntergekommenen Mannes im mittleren Alter angenommen. Er strahlte Arbeitsunwilligkeit und Aufsässigkeit aus, und die Kostümierung mit Langhaarperücke und Jeansweste verlieh ihm einen Hauch von Rauditum. Der liebe Gott hatte sich sogar tätowieren lassen, jedoch war das Tattoo mit dem Drachenmotiv etwas zu perfekt geraten. Die im obdachlosen Milieu üblichen Knasttätowierungen sind in der Regel von rustikaler Einfallslosigkeit. Eines muss man dem lieben Gott lassen. Er ist ein gnadenlos guter Schauspieler. Und es war grandios, wie er die Rolle des widerlichen Stadtstreichers hinkriegte, wie er sich dem die Dämmerung hell erleuchtenden Imbiss Gailanas näherte, wie er stolperte, sich an den Tresen lehnte und ihn für einen Auswärtigen fast perfekten Unterfränkisch sagte, »Gailana, du stinkst nach Fett!« Es war nicht wahr. Gailana roch nicht nach Fett. Gailana duschte sich häufig und hatte auch an diesem Oktoberabend darauf geachtet, dass man weder dem Imbiss noch seiner Betreiberin das Wort schmuddelig anhängen konnte. Auch heute hatte sie die weißen Resopalflächen stündlich mit Wipzip gescheuert, sich die Hände gewaschen, die Nirosta-Stahlteile blank gewienert. Die heilige Gailana sah auf den lieben Gott herab und lächelte gequält. Der liebe Gott war ihr unangenehm. »Komm, mach keine Fürze und geh nach Hause«, sagte Gailana sinngemäß, während sie mit niedergeschlagenen Augen den vor Sauberkeit glänzenden Imbiss fleißig wischte. Das Improvisationstalent Gottes zeigte sich erneut, als er die Eigenart von angetrunkenen, scheinbar gelungene Pointen bis zum Erbrechen zu wiederholen, kopierte. »Gailana, du stinkst nach Fett!« Die Dunstfahne des Satzes waberte ekelerregend und unverschämt in den Imbiss. Es war eine Provokation. Da war jemand, der grundlos Streit suchte. Gailana atmete tief ein und wischte. Sie hätte ebenso gut Rostbratwürste wenden oder den Temperaturregler der Fritteuse herunterstellen können, um Energie zu sparen. Sie waren allein. Nur Autos fuhren über die Kreuzung. Jetzt musste der liebe Gott aufpassen. Wenn er die Provokation weitertrieb, könnte Gailana eventuell eine gute Tat nur aus Angst vor Gewalt vollbringen, und das wollte er nicht. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, so widerwärtig wie möglich zu erscheinen und sich das potenzielle Opfer nicht durch allzu durchsichtige psychologische Motivationen verwässern zu lassen. Es sollte reine Nächstenliebe sein, aus der die heilige Gailana handelte. Darum rülpste er laut und drehte ihr langsam, wie es die Betrunkenen tun, den Rücken zu, den Ellenbogen auf den Verzehrtisch gestützt. Durch den abendlich angestauten Verkehr bahnte sich mit eingeschalteter Sirene ein Krankenwagen den Weg.
»Die Säue mit Pressluft durch die Stadt«,
krakeelte der liebe Gott. Eine Nonne, die sowohl die Gegenwart Gottes als auch einen kräftigen Hunger verspürte, stieg aus dem 16er aus, der gerade vom Frauenland heruntergekommen war. Abrupt hielt sie inne in ihrem energischen Schritt, tastete nach ihrem Portemonnaie und ging entschlossen auf Gailana zu. Gailana blickte auf, die Nonne konnte bestellen.
»Ein Rostbratwürstlein, bitte!«
Die Nonne sprach jenes Hochdeutsch, dem man die Herkunft der Sprecherin aus dem Umland anmerkt.
»Mit oder ohne Senf?«
Gailana sprach den Satz an diesem Tag zum 126. Mal aus, und das war nicht einmal viel. Es gab Tage, da musste sie ihn über 300 Mal aufsagen. Den bisherigen Rekord hatte sie am 23.05.1996 aufgestellt, als sie über 786 Mal nach Senf fragen musste.
»Mit!«
Verstohlen beobachtete die Nonne den lieben Gott, der verärgert zum Stadttheater hinüberstarrte. Es war schon oft genug vorgekommen, dass ihm Ordensfrauen einen Coup verpatzt hatten, weil seine Gegenwart sie anzog wie die Fliegen und zu völlig unorthodoxem Verhalten verleitete. Geschickt ließ Gailana die braune Wurst in das Brötchen gleiten, aus dem Senfspender quoll ein langer gelber Faden und legte sich auf das Fleischprodukt. Die Nonne stapelte das abgezählte Geld in die Hartplastikschale auf dem Tresen, biss gierig in das zu heiße Würstchen, wobei man ihre langen Zahnhälse sehen konnte, und sog hastig kalte Luft durch den Mund, denn die Wurst schmerzte sie.
»Hui«,
sagte die Nonne, wedelte mit der Hand und sah sich blickeheischend um. Gailana sortierte gerade das viel zu genau abgezählte Geld in die Kasse, während die Nonne den lieben Gott unverblümt anstarrte. Sie suchte Kontakt. Irgendwie musste er sie zum Weitergehen veranlassen, und jetzt machte er eine Bemerkung, die nur Gott vorbehalten ist und deren Wiedergabe jedem Sterblichen als Gotteslästerung ausgelegt würde. Es sei jedoch verraten, dass sie das Würstchen und das Keuschheitsgelübde der Ordensfrau in einen unnatürlichen Zusammenhang brachte. Die Nonne warf einen hilfesuchenden Blick auf Gailana, die mit den Achseln zuckte, und setzte sich entschlossenen Schrittes die Spiegelstraße entlang in Richtung Marienkapelle in Bewegung. Der liebe Gott hatte erreicht, was er wollte. Jetzt hatte er freie Bahn.
»Gailana«, rief er, »gib mir was zu fressen«,
und näherte sich dem Tresen.
»Ich habe dir gesagt, du sollst nach Hause gehen«,
antwortete Gailana.
»Ich habe heute den ganzen Tag noch nicht zu fressen gehabt.«
»Aber gesoffen hast du, scheint es genug.«
»Keinen Tropfen«,
log der liebe Gott.
»Gailana, entweder du gibst mir jetzt ein Küsslein oder eine Portion Pommes frites.«
»Wenn du bezahlst, kriegst du eine.«
»Ich habe aber kein Geld.«
»Was versäufst du auch alles?«
Und jetzt erbrach sich der liebe Gott. Rote Flüssigkeit schoss aus dem Mund Gottes und platschte auf den Holzkohlengrill mit den vorgegarten Rostbratwürsten. Es zischte und eine Wolke üblen Gestanks schoss nach oben.
»Bist du verrückt?«
schrie Gailana auf. Eine weitere Fontäne, etwas weniger kraftvoll als die erste, traf Gailanas Arbeitskittel.
»Du Schwein, du schmutziges Schwein, sieh an, was du da gemacht hast. Meine ganzen Würstlein, wer isst mir denn die noch? Und so eine Schweinerei, jetzt kann ich den ganzen Wagen säubern.«
Gailanas Wortschwall wollte kein Ende nehmen.
»Entschuldigung«,
lallte der liebe Gott dazwischen,
Das habe ich nicht gewollt.
Erbricht er mir auf meine Würstlein? Scheinbar beschämt kauerte der liebe Gott etwas abseits, während Gailana anfing, mit Putzeimer und Lappen das Erbrochene wegzuwischen. Zunächst versuchte sie noch jedes Würstlein einzeln zu säubern, doch der Geruch war nicht wegzukriegen, und so wanderten 15 bis 20 kostbare Würstchen in den Abfalleimer. Auch das Holzkohlefeuer musste wohl oder übel gelöscht werden. Nachdem sie den Wagen gereinigt hatte, zog sie den beschmutzten Kittel aus und stopfte ihn in einen blauen Plastiksack. Einen zweiten Arbeitskittel hatte Gailana für Eventualitäten dieser Art immer im Wagen liegen. Sie beschloss, heute keine Rostbratwürste mehr anzubieten. Das war der entscheidende Moment für den lieben Gott.
Gailana, ich habe Hunger.
Aus seinem Erbrochenen, das fast ausschließlich aus Rotwein bestanden hatte, musste Gailana gelesen haben, dass er heute tatsächlich noch nichts Festes zu sich genommen hatte, und wenn, dann war es jetzt wohl auf dem Holzkohlegrill gelandet. Und nun geschah das Großartige, das, was Gailana für alle Ewigkeit über ihre Mitmenschen erhob. Sie bückte sich, fuhr mit der Frittenschaufel in den Sack mit den gefrorenen Kartoffelstäbchen und schüttete sie wortlos in das Frittiersieb. Sie drehte die Temperatur hoch und wartete. Nun gibt es in der Frittierkunst zwei Arbeitstemperaturen des Fettes, die zu unterschiedlichen Qualitäten führen. Weniger erhitztes Fett braucht weniger Energie und wird nicht so schnell ranzig. Die Pommes frites werden jedoch fettig und weich. Bei höheren Fetttemperaturen werden die Fritten zwar knackiger, aber durch den höheren Energieverbrauch und die geringere Lebensdauer des Fettes sind diese Pommes frites kostspieliger für den Friteur. Es wäre nun sowohl angesichts des Vorgefallenen als auch wegen der Trunkenheit des Kunden naheliegend gewesen, den 19 Jahre alten Eid nicht so wörtlich zu nehmen und etwas weniger knusprige Pommes frites herzustellen. Aber Gailana hatte seinerzeit gelobt, ihren Kunden immer nur das Beste anzubieten und dafür auch prompt den Kredit erhalten. Und dieses Versprechen war ihr jetzt wichtiger als alle ach so rationalen Energiesparargumente. Gailana griff zum Temperaturregler, und es ist jene kleine Drehung des Handgelenks, die Erhöhung der Fetttemperatur aus Nächstenliebe. Es ist das getreue Erfüllen ihres gottgegebenen Qualitätsversprechens auch gegenüber einem Widerling, der nicht mal bezahlte, das sie in den Augen Gottes zur Heiligen erhob. Um sie auch in den Augen der Menschen als Heilige erscheinen zu lassen, gewährte ihr der liebe Gott einen herrlichen Märtyrertod. Schon wenige Wochen nach ihrer guten Tat schickte er einen Engel, der ihr den Kopf in die Fritteuse steckte. Beim Heiligsprechungsprozess wurde zuerst massiv die Identität Gottes in der obigen Geschichte in Frage gestellt, und als Gott die deutschen und österreichischen Bischöfe durch Einsatz einer größeren Zahl von Visionen von der Wahrheit der Geschichte überzeugt hatte, forderte die Metzgerinnung mit Unterstützung der Handwerkskammer Unterfranken, Gott zu ihrem Schutzpatron zu erklären, was wohl gelinde gesprochen ein unglaublicher Unsinn ist und auf ein völliges Missverstehen des heiligen Wesens bei Vertretern des fleischverarbeitenden Gewerbes schließen lässt. Zudem hätte man damit der heiligen Gailana Unrecht getan, die schließlich die Hauptarbeit in dieser ganzen Geschichte geleistet hatte. Gott spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle. Weil die Verbandsfunktionäre aber dennoch keine Frau als Schutzpatronin akzeptieren wollten, wurde die heilige Gailana schließlich die Schutzpatronin der Imbissbodenbetreiber und Imbissbodenbetreiberinnen. Ihr zu Ehren legt man immer, wenn man Pommes frites isst, zwei davon in Kreuzform auf den Boden und tritt sie platt, was, so sagt die Legende, gegen Magenverstimmung hilft. Ihr Festtag ist der 21. April.
Das war der Thomas Pigor über die heilige Gailana. Die ist natürlich keine echte kirchliche Heilige. Thomas Pigor nennt sie eine verborgene Heilige. Und am schnellsten kommt man in den Himmel, eben als Heilige. Deswegen sollten wir alle Heilige werden. Aber noch haben wir einige Minuten und aus dem Grund einen Sprung zu Falsch Vagoni.
Die sich mir oftmals stellt ist, was ist es, was mir an ihm so gefällt, ist es, dass er nicht klein kariert ist, dass er so bunt kostümiert ist, was hat er, das mir fehlt zum Glücklichsein? Hat er das gewisse Etwas, hat er Schliff und Eloquenz? Trägt er mich auf Händen nach Paris und nach Florenz? Hat er Konten in der Schweiz? Was ist sein Reiz? Was hat er, das mir fehlt zum Glücklichsein? Hat er Augen wie Buster? Kann er hechten wie Keaton? Kann er fechten wie Clark Gable? Kann er schmachten wie er? Hat er Geld wie Onassis? Was kann er mir bieten? Kann er tanzen und tänzeln wie Fred Astaire? Hat er die Faust und die Kraft von Max Schmeling? Hat er von Goethe die Kraft für den Faust? Ziert er so schön wie Hans Albers die Reling? Weiß er zu Hause, wie ein Medici haust? Hat er das Grinsen von Charlie Chaplin? Wirft er das Lasso wie Little Joe? Hat er den Höhenflug eines Graf Zeppelin oder den Tiefgang eines Jacques Cousteau? Ist er wie Dürrenmatt ein Dichter und Denker? Hat er von Groucho und Marx das Kapital? Besitzt er die Berge wie Louis der Tränker? Kann er singen wie Homer anno dazu mal? Beherrscht er wie Jimi Hendrix Gitarre? Beherrscht er die Knarre wie der Bonnie Clyde? Beherrscht er wie Lubitsch den Film und Zigarre? Beherrscht er den Dandy wie ein Oscar Wilde? Ist er cool wie James Dean? Rebellisch wie Rudi? Dutschke exzentrisch wie der Kinski-Klaus? Ist er fesselnd entfesselt wie der große Houdini? Oder stellt er wie Kandinsky im Bauhaus aus? Hat er das gewisse Etwas? Hat er Schliff und Eloquenz? Trägt er mich auf Händen nach Paris, Rom und Florenz? Hat er Konten in der Schweiz? Was ist sein Reiz? Was hat er, das mir fehlt zum Glücklichsein? Hat er das Hirn und die Haarpracht von Einstein? Hat er den Schnurrbart von S. Dali? Hat er das hohe C so wie Einstein Caruso oder den Gang von Jacques Tati? Das Zeug zum Beatle wie John Lennon? Hat er das Zeug zu Zeus oder Heus? Erzeugt er mit Ohrenschmalz Augen brennen wie Roy Black oder mit Schweineschmalz Kunst wie ein Beuys?
Eine Frage, die sich mir oftmals stellt, ist, was ist es, was mir an ihm so gefällt? Ist es, dass er nicht klein kariert ist, dass er so bunt kostümiert ist? Was hat er, das mir fehlt zum Glücklichsein? Was hat er, das mir fehlt zum Glücklichsein? Er hat mehr als all die namhaften Leute, ein bisschen von allen, aber eines vor allem gefällt mir an ihm. Er lebt heute.
Ja, und langsam geht die Sendung Kabarett und Kleinkunst zu Ende. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn Sie einfach noch bei uns bleiben, denn nach ein paar Programmhinweisen geht es mit mir heute weiter, allerdings mit Jazz and More. Und bis um 24 Uhr. Bleiben Sie dabei. Und jetzt noch zum Abschluss. Wir haben nämlich ganz wenig Zeit, eigentlich nur noch ein Förderverein-Jingle.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Was soll die Tour, was soll die Tour? Daheim sind lauter Flaschen. Und in den schlimmen Kühlschrank, du, da schau ich gar nicht rein. Und wo kommt das Papier bloß her? Und diese leeren Büchsen? Und das, was gestern zum Essen war, das ist schon längst verdorben. Ich bin so komisch in mein Hirn, ich hab nen Schlag, nen leichten. Ich glaub, ich muss nach Lourdes fahren, ich muss was Schrilles beichten. Und ich war einmal Vorstandschef bei einem Weltkonzern. Mit meinen schnieken Plaudereien verwirrt ich höchste Herren. Ich trug den besten Maßanzug und war doch nur ein Punk. Und ich verführte höchste Herren, selbst bei der Bundesbank. Ich bin so schlau, ich bin so super fett. Ich bin ein Datenspezialist. Ich bin der Chef von 1000 Gigabyte. Für mich ist alles nur ein Klacks, für mich und für mein Taschenfax. Und zwar die Denker-Redaktion. Sie brauchen einen schicken Typ für eine Gameshow-Moderation. Ringsquantel fragen sie, wie ist dein IQ? Ich sag 75, hallo, da gehöre ich schon dazu. Da hinten drin. Ah, ein elendes Geputzel.